Liebe Glaubensgeschwister und Glaubensfreunde, und besonders möchte ich nochmal die Gäste von Abi 1976 begrüßen. Und da kommt natürlich mein Abitur hier an dieser Schule mir auch wieder in Erinnerung, Abi 1961. Wie die Zeit vergeht. Meine Predigt trägt den Titel Glaube auf dem Prüfstand. Und ich hoffe, dass alle hier im Saal und an den Bildschirmen sich an irgendeiner Stelle meiner Predigt wiederfinden. Glaube auf dem Prüfstand. Einer der großen katholischen Theologen, Karl Rahner, hat einmal gesagt, Glauben heißt nichts anderes, als die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Ja, liebe Geschwister, was wäre, wenn wir Gott begreifen könnten? Dann wäre er nicht Gott. Und er sagt selbst in Jesaja 55 ab Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das ist einer meiner Lieblingstexte geworden, wenn ich mal wieder mit Gottes Wegen und Gottes Handeln nicht zurechtkomme, wenn ich das nicht verstehe. Wie überragt der Himmel die Erde? Schauen wir einmal an den Nachthimmel und dann sehen wir einen Teil unserer Galaxie, die Milchstraße. In unserer Galaxie, da sind etwa 1 Milliarde Sterne. Manche Wissenschaftler sagen sogar 2 Milliarden, aber 1 Milliarde ist schon unvorstellbar. Und dann soll es noch einmal 1 Milliarde Galaxien geben. Im sichtbaren Bereich. Wie ist das erstmal im unsichtbaren Bereich? Wo geht da das Weltall hin, in die Unendlichkeit? Und da ist unser winziges Sonnensystem mit den 9 Planeten so am Rande unserer Galaxie. Und die reist um den Mittelpunkt mit einer Geschwindigkeit von 800.000 Kilometern in der Stunde. Das ist unvorstellbar. Und um einmal um die Galaxie herumzukommen, braucht unser Sonnensystem mit den 9 Planeten und auch mit unserer Erde 225 Millionen Jahre. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Erde 4 Milliarden Jahre alt ist, dann ist unser Sonnensystem schon ein paar Mal um die Galaxie herumgereist. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Erde nur 10.000 oder 15.000 Jahre alt ist, dann hat sie erst so viel um die Galaxie erreicht. So hoch ist der Himmel über die Erde. Liebe Glaubensgeschwister, versteht ihr den Sinn der Kriege, Krieg in der Ukraine, Krieg in Palästina, in Gaza. Und die Friedensgebete, sie haben anscheinend nichts gebracht. Die Auseinandersetzungen werden brutaler und brutaler. Und in der evangelischen Kirche in Gundernhausen, da haben die Gläubigen und die Organisatoren resigniert und haben die Friedensgebete eingestellt. Und im Moment rückt der Bürgerkrieg im Sudan wieder in das Zentrum der Nachrichten. Und natürlich auch die Dürre in Somalia. In Somalia hat es seit 5 Jahren nicht geregnet. Eine unwahrscheinliche Dürre, eine riesige Katastrophe, eine riesige Hungersnot. Im Sudan sind wegen des Bürgerkriegs Millionen Menschen auf der Flucht, im Land selbst, Binnenflüchtlinge. Und sie leben unter katastrophalen Verhältnissen in Zeltlagern. 26 Millionen Menschen im Sudan hungern. Der Sudan hat etwa 50 Millionen Einwohner, das heißt, die Hälfte der Menschen hungert. Und obwohl es so viele Hilfsorganisationen gibt und die sich abmühen, verhungern jeden Tag weltweit 13.000 Kinder unter 5 Jahren. 9 Kinder pro Minute. Und da schreit es aus mir heraus: Gott, wo bist du? Liebe Geschwister, da steht euer Glaube und da steht mein Glaube auf dem Prüfstand. Ist dein Glaube, ist mein Glaube groß genug, stark genug, das auszuhalten? Wie hat Karl Rahner gesagt? Glauben heißt nichts anderes, als die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Schauen wir einmal in private Situationen. Da gerät der Glaube an Gott auch immer wieder in Bedrängnis. Obwohl gebetet wird, obwohl gefastet wird, obwohl nach Jakobus 5 gesalbt wird, geht die Krankheit nicht weg. Menschen sterben im frühen Alter. Naturkatastrophen überziehen die Erde. Erdbeben, Vulkanismus, Überschwemmungen, Wirbelstürme. Und sie nehmen den Menschen die Lebensgrundlage. Und da ist die Geschichte meines Freundes Karl-Heinz. Karl-Heinz ist 2 Jahre älter als ich. Er war als Jugendlicher ein gläubiger Katholik, war aktiv in der katholischen Kirche. Und dann hat er geheiratet und er bekommt einen Sohn. Und dieser Sohn stirbt mit 3 Jahren an Leukämie. Von da an war sein Glaube tot. Man kann sagen, er ist bis heute Atheist und ich habe viel mit ihm geredet, aber keine Chance. Vor einigen Jahren starb seine Frau an Krebs. Und während der Traueransprache durfte kein Wort von Gott gesagt werden. Und seine Frau wurde in dasselbe Grab gelegt, in dem vor 50 Jahren das Kind hineingelegt wurde. Trost möge der Hinterbliebene in den schönen Erinnerungen finden. Das war alles. Und als ich dann nach der Beerdigung neben ihm herging, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, da sagte er: Du, Norbert, da muss ich jetzt durch. Da ist Joachim Fuchsberger. Die Älteren kennen ihn als Schauspieler von 1950 ungefähr bis 1970. Ein ganz bekannter Schauspieler. Er hat viele Rollen gespielt, unter anderem den Inspektor in den Edgar Wallace-Krimis. Und während seiner Zeit als Soldat verlor er den Glauben an Gott und er trat aus der Kirche aus. Er wurde kein Atheist, sondern er wurde Agnostiker. Und als sein Sohn Thomas 2010 mit 53 Jahren durch einen tragischen Unfall ums Leben kommt, da sagte er in einem Radio-Interview, und ich zitiere: Es wäre schön, wenn man jetzt an einen Gott glauben könnte, aber ich kann es nicht. Ich beneide alle Menschen, die ihren Trost in einem starken Glauben finden. Und da ist die Geschichte von Helmut Peske. Helmut Peske ist den älteren Schwester wohlbekannt. Er starb vor einigen Jahren im hohen Alter. Ein begeisterter Missionar und Kämpfer für Jesus Christus. Und er war Prediger und Gesamtheimleiter. Und ich hatte ihn 1955 als Heimleiter, als Klassenlehrer und Religionslehrer. Und er hat ein Büchlein geschrieben, Wendepunkt Russland. Und darin erzählt er seine Bekehrungsgeschichte. Er war Offizier und vom nationalsozialistischen Atheismus geprägt. Und er schreibt: Vor meiner Bekehrung in Russland hatte ich weder eine Beziehung zu Gott noch zur Bibel, geschweige denn zu Jesus. Und dann kommt er in russische Gefangenschaft, 3 Jahre, harte Arbeit. Und da lernt er einen Adventisten kennen, Alex Wesselow. Und Alex Wesselow trug in seiner Brusttasche immer eine Bibel mit sich. Und Alex Wesselow las jeden Abend in einem kleinen Zimmer mit einigen Gefangenen in der Bibel. Und eines Tages lud er auch Helmut Peske ein. Helmut meinte: Na ja, gut, gehen wir mal hin, schaden kann's nichts. Und kurz vor der Entlassung sagt Alex Wesselow zu ihm, und da zitiere ich aus dem Büchlein: Helmut, durch die Art und Weise, wie wir miteinander die Bibel gelesen haben und wie du dadurch Christ geworden bist, glaube ich heute fester denn je, dass in der Bibel durch den Heiligen Geist auf den Leser eine Kraft wirkt. Sie weckt den Glauben und schenkt Erkenntnis. Eine tolle Geschichte vom nationalsozialistischen Kämpfer und Atheisten zum Kämpfer für Jesus Christus. Und dann kenne ich Menschen, die anfangen, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Und da gibt es Menschen, die greifen ihre verstaubte Bibel aus dem Regal und holen sie zurunter. Und da gibt es jemand ganz besonders, der bekommt eine Bibel geschenkt. Und sie fangen an zu lesen, öffnen sich dem Wirken des Heiligen Geistes und finden zum Glauben an Jesus. Das grenzt für mich jedes Mal an ein Wunder. Ein Wunder Gottes, ein Wunder des Heiligen Geistes. Und da stellt sich mir eine Frage. Eine Warum-Frage. Warum findet der eine Mensch im Leid zu Gott? Warum sagt der andere Mensch im Leid sich von Gott ab und verliert den Glauben? Und diese Frage habe ich einem Prediger gestellt und er sagte, ich weiß es nicht. Das ist eine Warum-Frage, auf die es keine Antwort gibt. Und da denke ich an Hiob, der hat hunderte Warum-Fragen und kriegt keine Antwort von Gott. Eine Glaubensschwester meinte, der Glaube ist ein Geschenk. Ich muss es nur annehmen. Nun, abgesehen vom Leid, gibt es auch natürlich noch andere Gründe, dem Glauben abzusagen oder zum Glauben zu kommen. Zu Beginn der Predigt habe ich die Geschichte des verzweifelten Vaters mit seinem Kind gelesen. Auch das ist eine Glaubensgeschichte. Was hat der Vater, und das stelle ich mir so richtig vor, nicht all die Jahre unternommen, um seinem Kind zu helfen? Auch damals gab es Ärzte und Wunderheiler. Alles vergebens. Und da ist das erste Wunder. Der Vater glaubt noch. Er hat seinen Glauben nicht aufgegeben. Und da hört er von dem Wunderheiler Jesus. Vielleicht ist das die letzte Chance, seinem kranken Kind zu helfen. Aber Jesus ist nicht da. Nur seine Jünger. Vielleicht? Nein, sie können nicht helfen. Und wie groß mag die Enttäuschung gewesen sein? Jünger Jesu können mir nicht helfen. Leider wird nicht berichtet, was die Jünger alles unternommen haben. Und als Jesus schließlich kommt, redet er erstmal Fraktur mit ihnen. O, du ungläubiges Geschlecht! Da bekommt der Junge einen fürchterlichen, schlimmen Anfall und Jesus hilft nicht sofort, sondern er stellt den Glauben des Vaters auf den Prüfstand. Er fragt nach der Krankheitsgeschichte. Und der Glaube des Vaters wird kleiner und kleiner und endet mit der verzweifelten Bitte, wenn du etwas kannst, dann erbarm dich unser und hilf uns, wenn du etwas kannst. Und da ist Jesus fast erbost. Was heißt hier, wenn du kannst? Da steckt doch eine Menge Zweifel drin. Wenn du kannst. Und hält dem Vater, anstatt zu helfen, eine Lektion über Glauben. Und da schreit es aus dem Vater heraus. Herr Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Endlich hilft Jesus, obwohl da ein sehr brüchiger Glaube ist, mit einer Menge von Zweifeln. Jesus sagt nicht, mein lieber Vater, dein Glaube, der ist noch zu klein, da sind zu viele Zweifel, komm in 4 Wochen nochmal. Nein. Da gibt es die Begebenheit mit Thomas. Thomas, dem Zweifler in Johannes 20. Die Jünger und er sind zusammen. Die Jünger sagen, du Thomas, wir haben Jesus gesehen. Wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Und Thomas sagt, nö, nö. Ich glaube erst, wenn ich meine Finger in die Wundmale legen kann, meine Hand in die Seite. 8 Tage später sind sie wieder vereint in demselben Raum und da kommt Jesus durch die verschlossene Tür. Friede sei mit euch. Und er geht direkt auf Thomas zu. Thomas, komm her. Leg deine Finger in meine Nägelmale. Leg deine Hand in meine Seite. Da ist kein Wort des Vorwurfs von Jesus. Aber eine kleine Belehrung muss er doch loswerden. Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, die Menschen sind besser dran, die glauben können, ohne immer wieder einen sichtbaren Beweis haben zu müssen. Liebe Geschwister, lieber Bruder, lieber Freund des Glaubens, du darfst zweifeln. Der Zweifel gehört zum Glauben. Wirf deinen Glauben nicht weg. Wirf ihn nicht über Bord, wenn die Not dich überfällt. Jeder kommt einmal in eine kritische Situation und denke an den Schrei des Vaters. Und da will Paulus uns Mut machen. Er schreibt an die Hebräer in Kapitel 10, werft nun eure Zuversicht, euer Vertrauen, euren Glauben nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Und ich hoffe, dass wir alle und hier auch nochmal Paulus sagen können, wenn er an Timotheus schreibt, in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Und Jesus ruft uns in Offenbarung 3, Vers 11 zu. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Liebe Geschwister, liebe Glaubensfreunde, um an dieses Ziel zu gelangen, reicht sogar ein brüchiger, fragiler Glaube. Und da reicht schon der verzweifelte Schrei: Herr Jesus, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Amen.